ARD. Stellt euch vor, ein Mensch, der euch nahe steht, verschwindet von heute auf morgen spurlos. Für Tausende von Ukrainern und Ukrainerinnen ist das seit Jahren bitterer Alltag. Immer wieder werden ukrainische Zivilisten schuld- und ahnungslos von russischen Soldaten verschleppt, ohne dass die Angehörigen irgendwelche Informationen bekommen, was mit ihren Liebsten passiert ist. So ist es Karina Djatschuk aus Kiew gegangen. Ihr Vater Vjatscheslav hatte sich von Kiew auf den Weg nach Mariupol gemacht. Denn dort lebte seine zweite Frau und der gemeinsame kleine Sohn. Vjatscheslav machte sich Sorgen um die beiden, denn er hatte seit Tagen nichts von ihnen gehört. Das war im März 2022, kurz nachdem die russischen Truppen die südukrainische Stadt umzingelt und systematisch zerstört hatten. Vjatscheslavs Tochter Karina konnte den Wunsch ihres Vaters, ins umkämpfte Mariupol zu fahren, gut verstehen.
Es war eine Notlage. Für mich war klar, dass er nicht einfach rumsitzen und abwarten konnte. Wo es doch keine Informationen gab, sind sie am Leben oder nicht. Deshalb habe ich das unterstützt und gesagt, wir drücken die Daumen, fahr hin.
Doch wenig später hört sie nichts mehr von ihm. Aus Tagen werden Wochen und Monate. Irgendwann erfährt sie, dass er in russischer Gefangenschaft ist. Für Karina beginnt ein langer Kampf mit ungewissem Ausgang. Ich bin Jürgen Buch, bin Reporter und berichte immer wieder über die Ukraine. Und das hier ist die Doku.
Не закривайте очі на біль, який можна зупинити. Ваш голос може бути тим,
Verschließt die Augen nicht vor dem Leid, das man beenden kann. Eure Stimme kann helfen, dass sie nach Hause kommen. Steht an unserer Seite, um zu sagen, die in Gefangenschaft sollen nicht vergessen werden. Die in Gefangenschaft sind, müssen gerettet werden.
Ein Platz in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt. Eine Kundgebung. Gewidmet den ukrainischen Zivilisten, die Russland widerrechtlich gefangen hält.
Nechai цей заклик.
Damit die Regierung und die Welt diesen Aufruf hören. Denn Schweigen bedeutet Tod. Aber wir wählen das Leben.
Karina Djatschuk hat diese Kundgebung organisiert. Mit Aktionen wie dieser will sie auf die vielen Zivilisten aufmerksam machen, die Russland aus der Ukraine entführt und festhält. Das Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten verbietet es, Zivilisten willkürlich festzunehmen. Aber Russland ignoriert das. Für Tausende heißt das jeden Tag Folter, Psychoterror, Hunger in russischen Gefängnissen und Lagern. Ich treffe Karina in einem Park in Kiew. Sie hat glattes, langes Haar, trägt ein dunkles Kleid. Es ist Sommer. Sie ist mit ihrer Tochter Zhenia unterwegs. Karina erzählt mir von dem Tag, an dem sich ihr Vater von ihr verabschiedet hat, um in die umkämpfte Stadt Mariupol zu fahren. Auf dem Weg dorthin meldet er sich zwischendurch immer wieder bei ihr. Auf den Straßen von und nach Mariupol haben die Russen Kontrollposten eingerichtet. Es gibt viele Amateuraufnahmen solcher Checkpoints. Betonblöcke auf der Straße, verschanzte Bewaffnete, Autos, die angehalten werden. Die Russen suchen nach ukrainischen Armeeangehörigen, nach Faschisten, wie sie sagen. Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine wird in der russischen Propaganda als antifaschistischer Abwehrkampf dargestellt. An einem dieser Checkpoints reißt der Kontakt zwischen Vater und Tochter ab. Ungewissheit, tagelang. Sie sucht im Internet, macht Aushänge mit seinem Foto und findet einen ersten Hinweis.
Schließlich habe ich eine Frau kennengelernt, die behauptete, ihr Vater sitze in einem Kellergefängnis der russischen Armee fest. Und angeblich soll mein Vater auch dort sein.
Improvisierte Kellergefängnisse, wie das, in dem er gewesen ist, haben die russischen Besatzer an vielen Stellen eingerichtet. Zum Beispiel in Wohnhäusern, aus denen die ursprünglichen Bewohner geflohen waren oder vertrieben wurden. Die beiden Frauen hofften, ihre Väter würden bald freigelassen. Schließlich waren sie unschuldige Zivilisten.
Es vergingen 2 Wochen, sie wurden nicht freigelassen. Noch eine Woche und sie wurden nicht freigelassen. Und dann hat die Frau mich angerufen und gefragt, und, ist alles in Ordnung? Sie haben alle freigelassen. Ich sagte, nein, er hat sich nicht gemeldet.
Von Vjatcheslav Sawalny fehlt nach wie vor jede Spur.
Da habe ich verstanden, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass sie ihn getötet haben könnten. Das war schrecklich. Ich denke, kein Land auf der Welt bereitet sich auf so eine Lage vor. Es gab keine Mechanismen, keine Wege. Es gab nicht das eine Büro, wo du erklärst, was passiert ist, und sie dir dann sagen, was du tun musst. Also haben wir alles probiert, sind zu allen möglichen staatlichen Stellen gegangen, zu allen. Wir hatten Kontakt zum Roten Kreuz, auch in Genf, alles, mehrmals.
Nach und nach erfährt Karina Djatschuk, dass vielen Ukrainern Ähnliches widerfährt wie ihrem Vater. Zivilisten hat Russland schon seit 2014 willkürlich festgenommen, seit es die Halbinsel Krim besetzte und im selben Jahr sein Militär in die Ostukraine schickte. Doch seit der Invasion vom Februar 2022 hat Russland diesen Terror gegen die Bevölkerung auf alle besetzten Teile der Ukraine ausgedehnt. Unermüdlich sucht Karina weiter nach ihrem Vater. Nachdem sie bei ukrainischen und westlichen Behörden nicht weiterkommt, wendet sie sich direkt an russische Stellen.
Ich hatte keine Angst, überall hinzuschreiben. Ich habe ans russische Verteidigungsministerium geschrieben, an alle möglichen anderen Stellen. Aber egal, an wen ich mich wandte, die Antworten von russischer Seite lauteten immer, wir wissen nicht, wo er ist, oder er wurde festgenommen, weil er sich der militärischen Spezialoperation widersetzt hat. Das kann alles bedeuten. Das schreiben sie fast immer. Ich weiß nicht, ob es so einen juristischen Tatbestand gibt. Ich denke nicht. Die erfinden einfach etwas und kaschieren so, was sie wirklich tun.
Sie erfährt schließlich, dass ihr Vater in einem Gefängnis in der russischen Stadt Kursk sein soll. Doch es ist unmöglich, Kontakt zu ihm aufzunehmen. 10 Monate vergehen. Karina lebt in ständiger Ungewissheit. Ist er immer noch dort? Oder mittlerweile woanders? Lebt er überhaupt noch?
Das schlimmste Gefühl ist die Machtlosigkeit. Du kannst nichts tun, absolut nichts. Ob du schreist, ob du eine Aktion startest, ob du dich irgendwo hinwendest. Diese ständige Machtlosigkeit ist sehr schwer.
Immer wieder kommt es zu einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Immer wieder hofft Karina, dass auch ihr Vater dabei sein würde. Doch vergeblich. Dann kam der 8. Januar 2023, ein Sonntag. Einen Tag zuvor haben die Ukrainer Weihnachten gefeiert, Freunde und Verwandte getroffen. Auch Karina hat Freunde eingeladen. Ein Tag in Gesellschaft. Und so bekommt sie nicht mit, dass an diesem Tag wieder ein Austausch zwischen russischen und ukrainischen Gefangenen stattgefunden hat.
Wir hatten Besuch und haben uns unterhalten. Und sie fragten, hast du den neuen Austausch gesehen? Ich habe das Video angeschaut und plötzlich sehe ich, wie mein Vater aus einem Bus steigt. Ich schaue ihn an, kann es kaum fassen. Ich habe ihn fast nicht erkannt.
Karina zeigt mir das Video. Ein Kleinbus kommt, gekennzeichnet als Krankenwagen. Männer steigen aus, auch Wjatscheslaw Sawalny. Er ist abgemagert, blass, sieht schwach aus. Warum kommt er frei? Warum gerade jetzt? Was war der ausschlaggebende Impuls? Der Einsatz seiner Tochter bei allen möglichen Stellen im In- und Ausland? Oder ein Zufall? Bis heute sind nur wenige hundert Zivilisten aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Meistens gemeinsam mit ukrainischen Soldaten, die in Kriegsgefangenschaft saßen. So war es auch im Fall von Wjatscheslaw Sawalny.
Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben. Papa, ich liebe dich sehr. Willkommen in der Ukraine. Er hat mich abends um 8 oder 9 Uhr angerufen. Ich war sehr froh, ihn zu hören. Ich dachte, er wird sehr niedergeschlagen sein, aber er war sehr froh, auch sehr emotional. Und in dieser ersten Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich war so aufgewühlt. Am nächsten Tag habe ich schon überlegt, wann ich zu ihm fahre. Man hat sie in ein Rehabilitationszentrum gebracht, außerhalb von Kiew. Und er hat gesagt, komm nicht.
Karina fährt trotzdem zu ihrem Vater ins Rehabilitationszentrum.
Niemand hat uns auf das Wiedersehen vorbereitet. Wir Angehörigen wussten nicht, was wir sagen sollten, sodass du deinen Liebsten, der gerade freigelassen wurde, nicht verletzt. Dass das, was du sagst, in diesem Moment auch passt. Ich steige aus dem Auto, schaue meinen Vater an, er schaut mich an. Ich schaue ihm in die Augen und er schaut so zurück, dass ich verstanden habe, alles ist gut. Alles ist gut. Und wir haben uns fast die ganze Nacht unterhalten.
Wjatscheslaw hat mir später erzählt, welche Gedanken ihn quälten nach seiner Rückkehr aus einer Unwelt. Nicht zu verstehen für die, die das nicht erlebt haben. Und er macht sich Vorwürfe.
Dass ich heute mit Ihnen spreche, ist das Verdienst meiner Tochter. Das ist wie ein Wunder. Das Schlimmste ist die Schuld, die du bei dir selbst suchst. Man behandelt dich schlecht, man schlägt dich ständig, man erniedrigt dich. Und dieses Schuldgefühl, du hast es nicht geschafft, zu deiner Familie zu fahren, dass sie dich nicht getötet haben. Hätten sie dich doch besser umgebracht.
Die Rehabilitation dauert Monate. Als sich Wjatscheslaw körperlich und seelisch wieder fit fühlt, beschließt er, nach Berlin zu ziehen. Denn dorthin sind mittlerweile seine Frau und sein Sohn von Mariupol aus geflüchtet. Hier in Berlin treffe ich ihn und sehe einen freundlichen Mann Mitte 50 mit dunklem, kurzem Haar und einem sympathischen Lächeln. Auf den ersten Blick wirkt er locker und entspannt. Man sieht ihm erstmal nicht an, was er durchgemacht hat. Aber dann merke ich schnell, wie sehr die 10 Monate in russischen Gefängnissen ihn verletzt haben, wie wichtig es ihm ist, von seinem Schicksal zu erzählen. Er spricht mit mir über seinen gesamten Weg durch den Abgrund der russischen Besatzungsherrschaft und die russischen Lager, vom Tag seiner Gefangennahme an.
Das ist ein völlig rechtloses Territorium. Regeln und Recht hat der, der Waffen hat. Du gehörst einfach nicht mehr dir selbst. Man brachte mich in ein Dorf, dann kam ein Kommandant, es gab eine Befragung. Mit einer Pistole wurde an meinem Kopf vorbeigeschossen. Danach musste ich mit 2 anderen Festgenommenen zusammen ein Grab ausheben.
Ну, і я бачу, що, ну, якби я не можу виконати, ну, свій обов'язок, то спасти дитину, це самий критичний момент в моєму житті, я так вважав тоді. Війна.
Ich verstand, dass ich meine Pflicht schon nicht mehr erfüllen konnte, nämlich mein Kind zu retten. Das war der kritischste Moment in meinem Leben.
Ну, це було інсценування, але, ну, нас не розстріляли. При цьому інсценування там одному з затриманих прострілили ногу з пістолета.
Das war eine Inszenierung. Sie haben uns nicht erschossen, aber einem der Gefangenen haben sie in die Beine geschossen.
Nachdem er in mehreren Lagern war, kommt er ins russische Kursk, etwa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Das Untersuchungsgefängnis Nummer 1 ist berüchtigt und gefürchtet als eines der zentralen Foltergefängnisse für ukrainische Gefangene, egal ob es Zivilisten oder Soldaten sind.
Там далі була приємка. Це є у них з давніх традицій. Я так розумію, прийомка це коли привозили зеків.
Und dann der Empfang. Sie haben so eine alte Tradition, so verstehe ich das, zum Empfang von Gefangenen.
Їх обов'язково били. Роздягали, били, там переодягали, питали хто.
Sie schlagen und treten dich.
Це обов'язково, це традиція російських тюрем.
Das ist die Tradition in russischer Gefangenschaft.
Для українських військовополонених і цивільних захоплених був виняток, щоб це все було максимально жорстко.
Für die ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten sollte alles mit maximaler Härte vor sich gehen.
Das ist erst der Anfang. Egal in welches Lager er nach seiner Zeit in Kursk noch kommt, die Gewalt gegen die Gefangenen geht jeden Tag weiter. Er erinnert sich an die täglichen Schläge, an das Verbot, sich auch nur einmal am Tag hinzusetzen, ständig stehen zu müssen, sinnlose Verhöre, Widerschläge und Psychoterror.
А о 6 ранку підйом. Підйом, і нам кажуть зразу, вам треба співати російський гімн.
Morgens um 6. Wecken und dann hieß es, dass wir die russische Hymne singen müssen.
Це така у них теж. Всі, хто в полоні, всі співають російський гімн. Там було багато пісень, там були потім... Вони ставили запись, заставляли вивчити текст і потім співати.
Alle in russischer Gefangenschaft singen die russische Hymne. Da waren noch mehr Lieder, die hatten eine Aufnahme. Man musste die Texte lernen und danach singen.
От там, я не пам'ятаю, чесно кажучи, не знаю, якась певиця співала. Дядя Вова, ми з тобою, там, да, такі от шлягери. Ну, це популярно, мабуть, в Росії. Вони хотіли це чути від нас. Ну, зрозуміло, що це, ну, це іздівательство. Це просто іздівательство. От, але хто не співав, того били.
Da war auch so eins, irgendeine Sängerin hat das gesungen. Onkel Vova, wir sind mit dir. Solche Schlager. Die sind wohl in Russland beliebt, aber es ging darum, uns zu verspotten. Und wer nicht sang, wurde geschlagen.
Das Kampflied hat eine Abgeordnete des russischen Parlaments aufgenommen, Mitglied der Kremlpartei Einiges Russland, zusammen mit Schulkindern. Da heißt es unter anderem, Russland habe sich schon die Krim zurückgeholt und werde sich auch noch Alaska zurückholen. Und wenn der oberkommandierende Onkel Vova, das ist ein Kosename für Wladimir Putin, zur letzten Schlacht ruft, dann sind wir dabei, singen die Kinder. Und das müssen die gefangenen Ukrainer im Gefängnis singen. Ein Verhör hat sich besonders in Vjatscheslavs Gedächtnis eingebrannt.
Слідчого звали Валерій Донецький, значить, і коли нас повезли слідком, він мене вибрав. І хотілося йому самому пофілософствувати.
Er hieß Валерій Донецький. Der hatte mich ausgesucht und wollte mit mir philosophieren.
І перше, що він сказав, як ви, хахли, можете нам підчинятися, можете нам сопротивлятися? Як? Оце їх шовінізм, імперськість, яку їм вклали з телевізора.
Das erste, was sagte, war, wie könnt ihr uns Widerstand leisten? Wie? Das ist dieser Chauvinismus, dieser Imperialismus, der ihnen vom Fernsehen eingebläut wird.
Він сидить в кабінеті, щоб ви розуміли. В нього бюст Сталіна, в нього портрет Сталіна.
Sitzt in seinem Büro Um das zu verstehen, da ist eine Büste Stalins und ein Porträt Stalins.
Ну, що у людини в голові? Він каже: "Іскандер на Харків полетів." Там же люди.
Also, was hat er im Kopf? Einmal hat er erzählt, dass eine Iskander-Rakete in Richtung Kharkiv geflogen ist. Da wohnen doch Menschen.
Він встав, цей Валерій Донецький встав, закатив очі і таким пафосним таким: "Ми будемо розрушати ваші міста, поки ви не здадітесь." І в мене тоді от мелькнула така думка.
Und er stand da, verdrehte die Augen so pathetisch und sagte: "Wir werden eure Städte zerstören, wenn ihr nicht aufgebt."
Ну, мені було не до жартів, він же просто сумасшедший. Він же просто ідіот. Жодна нормальна людина не радіє, ну, тому що падає ракета на дом, де живуть люди, діти, старі.
Und ich dachte, der ist einfach verrückt. Einfach ein Idiot. Kein normaler Mensch freut sich, wenn eine Rakete da einschlägt, wo Menschen wohnen. Kinder, alte Leute.
Die Gedanken an die Täter verlassen Wjatschislaw Sawalny nicht. Er hat ein Ziel. Sie sollen zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb hat er zuerst in der Ukraine alles zu Protokoll gegeben, was er durchgemacht hat, und später auch beim Bundeskriminalamt in Deutschland. Wie in vielen Ländern werden auch in Deutschland Aussagen und Beweise gesammelt, die russische Menschenrechtsverletzungen belegen sollen. Wjatschislaw blickt zufrieden auf die Erfolge der Ermittler. Es gibt inzwischen die ersten ukrainischen Haftbefehle gegen mutmaßliche Täter.
Я просто, ну, зараз вам зачитаю. Там багато написано. Я вирізав, ну, таке саме.
Ich lese Ihnen das jetzt vor. Das ist sehr lang, hier nur ein Ausschnitt. Es geht um Tarasow und Myasnikov.
Тарасов і Мясніков у порушення вищезначених вимог міжнародного гуманітарного права, діючи умисно, вчинивши...
Unter Verletzung der Normen des internationalen humanitären Völkerrechts haben sie einen Gefangenen grausam behandelt, indem sie mit einer Schere auf sein Bein einstachen, fast bis zum Knochen, wodurch er schwere körperliche und seelische Verletzungen erlitt.
21. Століття. До Москви 100 кілометрів. Мясніков і Тарасов, два покидька.
Im 21. Jahrhundert, 100 Kilometer von Moskau entfernt. Kriegsgefangene, Zivilisten, alle machen Folter durch. Мясніков und Тарасов zweimal Abschaum. Geboren um 1980. Zelensky hat Trump Fotos von ukrainischen Gefangenen gezeigt.
Wjatschislaw spricht über den ersten Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Washington im Februar 2025. Die Szene im Oval Office ist dokumentiert.
The last point. Last not least, about exchange, about our people and children.
Der letzte Punkt, der Austausch unserer Menschen, unserer Kinder. Wir wollen sie zurückbringen. Das ist ein großer Traum, eine große Aufgabe und ein großes Ziel für mich.
One minute, I just you to understand what the, in what circumstances, in what situation they are and what
ich möchte Ihnen einige Fotos zeigen. Eine Minute. Ich möchte, dass Sie verstehen, in welcher Lage Sie sich befinden und wie die Russen mit Ihnen umgehen. Es gibt Tausende davon. Frauen und Männer, die bekommen nichts zu essen, werden geschlagen. Es gibt doch auch im Krieg Regeln.
Even during the war there are rules. Everybody knows there are rules during the war. These guys.
Aber für diese hier gelten sie nicht? Sehen Sie, 50, 60 Kilo, viele solcher Fälle. Ich wollte Ihnen das zeigen. Vielen Dank.
Einige Wochen später treffe ich Wjatschislaw noch einmal. Denn er will über seine Idee sprechen, einen Film über die mutmaßlichen Täter zu machen. Gemeinsam mit einer ukrainischen Regisseurin, Tetjana Wysocka, die in Brandenburg wohnt. Wir treffen uns in einem Café in Berlin-Charlottenburg.
Wir haben viel Material, die Aussagen meiner Mitgefangenen und auch meine Berichte. Der Film soll die Wahrheit zeigen, damit die russische Propaganda die Fakten nicht mehr verdrehen kann. Alle, die aus der russischen Gefangenschaft zurückkehren, sprechen von Folter, Hunger, Schlägen. Nach 3 Jahren Gefangenschaft kehren alle als Invaliden zurück, verkrüppelt. Darum soll es in dem Film gehen, das ist der Plan.
Werden Sie die konkreten Täter zeigen?
Mit ihren Namen, mit ihren Adressen. Natürlich machen wir das.
Niemand zwingt diese Leute, Menschen zu foltern. Sie könnten sich weigern. Sie könnten kündigen. Ich glaube nicht, dass jemand einen anderen Menschen foltert, weil das einfach nur seine Arbeit ist. Nein, das sind Menschen, die foltern und denken, das sei okay. Der Film soll auch zeigen, dass es Gerechtigkeit geben kann und dass Täter bestraft werden müssen.
Wie auch immer der Krieg endet, die Täter müssen bestraft werden, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Auch wenn die Täter bei einem Prozess nicht anwesend sein sollten, sie müssen wissen, dass sie Verbrecher sind. Ihre Nachbarn müssen wissen, was sie machen.
Zurück nach Kiew. Karina ist erleichtert, dass ihr Vater wieder gesund ist und in Sicherheit lebt. Doch ihr Kampf ist damit noch nicht beendet. Sie hat inzwischen Menschen in der ganzen Ukraine kennengelernt, deren Angehörige verschleppt wurden und noch immer in Gefangenschaft sind. Die Angehörigen haben sich zusammengeschlossen, haben die Organisation Zivilisten in Gefangenschaft gegründet. Eine von ihnen ist Olha Stroyeva, mittlerweile eine gute Freundin von Karina. Sie kommt aus Kupjansk, einer Stadt, die russische Truppen am 27. Februar 2022 vorübergehend besetzt haben. Das war gerade mal 3 Tage nach dem Beginn der Invasion. Bald darauf geriet ihr Sohn Serhii in russische Haft.
Die Menschen hatten sich zu einer großen Demonstration gegen die russischen Besatzer versammelt. Und mein Sohn Serhii hat davon ein Video gemacht und es auf Instagram gepostet. Wir hätten nie gedacht, was für ein Leid daraus folgen würde. Er hat in dem Video einfach nur die Leute aufgerufen, auf die Straße zu gehen, um mitzudemonstrieren. Das ist unsere Stadt. Habt keine Angst, wir sind viele.
Viele Menschen posten in diesen Tagen Fotos und Reels, die den Einmarsch russischer Soldaten in Kupjansk dokumentieren. Die Bilder zeigen, wie sich Zivilisten mit ukrainischen Fahnen völlig schutzlos den russischen Militärfahrzeugen entgegenstellen und wie die schwer bewaffneten Soldaten Warnschüsse abgeben und in die Stadt einrücken. Wenig später durchkämmen die russischen Behörden die sozialen Medien, suchen nach denen, die Widerstand leisten und finden unter anderem auch Serhii, nehmen ihn fest.
Und weil er nicht mit uns zusammenarbeitet, lassen wir ihn nicht frei, haben sie gesagt. Sie haben ihn dann nach Belgorod zur Umerziehung gebracht, wie sie es nennen. Danach wollten sie ihn gehen lassen. Aber er ist immer noch nicht frei. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll, wo ich noch anklopfen soll. Wenn es ums Geld ginge, ich würde alles geben. Das ist mein Sohn und er soll frei sein.
Auch Alexandre Nikolajenko ist bei unserem Spaziergang im Park dabei. Eigentlich ist er Choreograf und gibt Tanzunterricht für Kinder und Erwachsene. Doch jetzt ist er vor allem damit beschäftigt, für die Freilassung seiner Freundin zu kämpfen.
Ich heiße Alexandre, bin 26 Jahre alt und jetzt haben wir Luftalarm. Aber keine Sorge. Oder warten wir.
Wie so oft, am Tag und in der Nacht, ist auch jetzt wieder Alarm. Oleksandr schaut im Infokanal der ukrainischen Luftwaffe nach, um mehr zu erfahren. Dort wird im Sekundentakt gepostet, wo russische Drohnen, Raketen oder Kampfflugzeuge in der Luft sind, aus welcher Richtung Gefahr droht und welche Gebiete oder Städte das Ziel der Angriffe sein könnten.
Das könnte eine ballistische Rakete sein.
Ich frage ihn, ob man sich da schon sicher sei.
Es besteht die Gefahr, aber Sie schreiben noch nichts Genaues.
Und meinen Sie, wir können uns weiter unterhalten?
Ja, ich vertraue der ukrainischen Luftabwehr. Ich heiße Alexander, bin 26 Jahre alt und ich habe eine Freundin, die in Gefangenschaft geraten ist. Die wurde von zu Hause entführt, in Melitopol. Jetzt wirft man ihr Terrorismus und Spionage vor und all das, weil sie in einem Telegram-Kanal aktiv war. Sie war Moderatorin, Administratorin. Da konnten sich die Leute am Anfang der Invasion informieren, wo man Medikamente bekommen konnte, zum Beispiel, oder Ärzte finden. Das war ein pro-ukrainischer Kanal. Denn Melitopol ist ja eine ukrainische Stadt. Und wir haben da geschrieben, Melitopol gehört zur Ukraine.
Die Gruppe fliegt auf und der russische Geheimdienst FSB nimmt über 20 Personen fest.
Das hat das staatliche russische Fernsehen sogar auf seinem YouTube-Kanal gezeigt, dass sie da Verbrecher verhaftet hätten, Verräter, die mit den ukrainischen Streitkräften zusammenarbeiten. Manchen haben sie Granaten untergeschoben und behauptet, da seien Anschläge vorbereitet worden.
Der FSB führt oft in Videos Gefangene vor. Alexandre Nikolajenko hat das Video auf seinem Smartphone gespeichert.
Da war sie 18 Jahre alt.
Alexandre hofft, so wie die anderen, dass der Verein etwas bewegen kann. Dass etwas für die Freilassung der ukrainischen Zivilisten erreicht werden kann. So wie nach 10 Monaten auch Wjatscheslaw Sawalny freigelassen worden ist. Am Ende dieses sonnigen Tages frage ich Karina noch, woher sie die Kraft nimmt, weiter zu kämpfen, obwohl ihr Vater doch schon wieder zurückgekehrt ist.
Das ist wie eine Prüfung in Sachen Menschlichkeit. Überhaupt hat dieser Krieg viel Menschliches in den Leuten hervorgebracht und viele Qualitäten, die wir uns einfach auf diesem Weg angeeignet haben. Uns fragt niemand, ob wir die Kraft dazu haben. Wir müssen das tun. Denn so ist das Leben jetzt und das müssen wir aushalten.
Diese Geschichte habe ich, Jürgen Buch, für euch recherchiert und aufgeschrieben. Regie hat Roman Ruthardt geführt. Für den Ton sind Benjamin Ino und Wenke Decker verantwortlich. Redaktion hatte Gabriela Hermer. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Liegt er auf der Bahre, geht in der Tür auf, ist die Kinderärztin plötzlich da. Mit so einem Tablett, mit 3 Spritzen.
In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht in Kinderheimen, psychiatrischen Einrichtungen und Behindertenheimen der Bundesrepublik Unvorstellbares. Schutzbedürftige Kinder, die eigentlich Unterstützung und Fürsorge brauchen, werden Opfer von unglaublicher Gewalt und Grausamkeit.
Die haben mir so viel Blut abgenommen.
Ich habe mich immer gefragt, was das war, was sie mir in den Rücken gehauen haben.
Schätzungsweise werden tausende Kinder zu unfreiwilligen Versuchspersonen. Pharmaunternehmen testen Medikamente an ihnen. Ohne Zustimmung, ohne medizinische Notwendigkeit und oft mit verheerenden Folgen.
Ich hatte immer das Gefühl gehabt, mit dem rechten Bein ins Leere zu treten.
Ich habe gesabbert, ich konnte meine Arme nicht so bewegen.
Diese Podcast-Reihe erzählt die Geschichte eines der größten Medizinskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein Geflecht aus Pharmakonzernen, Ärzten, Kirche und Staat.
Wir sind kaputt gemacht worden. Mein ganzes Leben ist kaputt gemacht worden.
Es ist eine Geschichte über verdrängte Schuld und systematisches Schweigen. Aber auch über Widerstand, Entschlossenheit und den langen Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit.
Da dachte ich, meine Güte, wie kann man so viele Versuche übersehen?
Tschüss, die Pharmaindustrie fein raus.
Und wenn es um Medizin geht, da waren wir die Versuchslämmer, die zur Schlachtbank geführt worden sind.
Versuchslabor Kinderheim. Die neue Doku-Serie vom Deutschlandfunk. Alle Folgen in der Deutschlandfunk-App.